Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Ulrich Wickert, Journalist, braucht man eigentlich gar nicht sagen. Lange ARD-Korrespondent in New York und in Paris gewesen, lange die Tagesthemen moderiert. Guten Tag, Herr Wickert, freue mich sehr, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung, schönen guten Tag.
Sie kommen aus Hamburg hier nach Berlin gereist, Sie sind nicht geflogen.
Man kann gar nicht mehr fliegen von Hamburg hierher. Und wenn man Glück hat wie ich, dass der Zug auch mal pünktlich ist, dass er überhaupt fährt, dann ist es eine kleine, nette Reise.
Das ist eine kleine Reise. Ich habe es jetzt so diese Frage gestellt, weil der Airbus 380 nicht mehr gebaut werden soll. Die Produktion wird eingestellt. Es geht um viele, viele Arbeitsplätze. Werden Sie diesem großen Flieger irgendwie nachtrauern?
Ich bin nie drin geflogen. Ich habe immer gedacht, ach, da müsstest du mal drin fliegen, weil die, die drin geflogen sind, gesagt haben, sei ganz toll. Aber ich traue dem überhaupt nicht nach.
Sie trauern dem nicht nach. Sie haben ja auch nicht so viel Zeit zu trauern oder irgendetwas sozusagen zu bedauern. Sie sind ja auch jetzt wieder mitten in einem Buchschreibeprozess. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie jetzt hier sind, weil Sie mitten da rausgerissen wurden. Das neue Buch, was Sie dann rausgeben im Herbst, was dann erscheint, heißt Identifiziert euch. Da habe ich natürlich, als ich den Titel gehört habe, gleich an Stefan Essel, Empört euch, gedacht. Ist das so eine Analogie?
Es ist nicht die Analogie, aber natürlich steckt dahinter auch sozusagen der Aufruf, Kinder, ihr müsst da mal was machen. Und unser Problem in Deutschland ist ja immer wieder, dass wir ein Problem haben, uns die Antwort zu geben, wer sind wir eigentlich? Also diese ganze Diskussion, der Islam gehört zu Deutschland, gehört nicht zu Deutschland, ist so absurd, weil ich sage, darum geht es gar nicht. Die, die diese Sätze benutzen, die haben das nur benutzt, um eigentlich mit sich selbst mal ins Reine zu kommen. Was bin ich eigentlich? Bin ich Deutscher oder nicht Deutscher? Und ich finde, das ist eine der ganz wichtigen Sachen, dass wir mit unserer Identität mal modern klar werden, dass wir das nicht den Leuten von AfD oder den Identitären oder den Rechtsradikalen überlassen, sondern dass wir unsere deutsche Identität, die natürlich auch aus der Geschichte geprägt wird, modern definieren.
Und sagen Sie das auch, weil Sie eben Frankreich sehr gut kennen und weil der Diskurs in Frankreich so anders geführt wird?
Das Lustige ist, dass ich eigentlich auf die Thematik der Identität durch Frankreich gekommen bin. Als ich dort Korrespondent war, hat Frankreichs sicher wichtigster Historiker des letzten Jahrhunderts, Fernand Braudel, drei Bände herausgegeben, L'identité de la France, die Identität Frankreichs. Und da habe ich sehr viel über Frankreich gelernt, habe sogar eine Dokumentation anschließend gemacht, weil ich über etwas, was ich daraus gelernt habe. Und ein paar Jahre später sitze ich bei 3. Oktober Staatsakt. Damaliger Bundespräsident Roman Herzog hält einen Vortrag und sagt in seiner Rede, jeder hat seine eigene Identität, die unverwechselbar ist. Aber noch niemand konnte mir je erklären, was eine kollektive Identität ist. Und da schreibt einer drei Bände über etwas, was der Deutsche sagt, was es nicht gibt.
Was es gar nicht gibt. Ja, das wird in Frankreich tatsächlich sehr, sehr anders gesehen. Also insofern sind wir gespannt auf Ihr Buch Identifiziert euch. Ulrich Wickert hier zu Gast in Studio 9 und mein Name ist Anke Schäfer. Das große, das europäische Urheberrecht soll reformiert werden. Nicht so sehr groß, sondern einfach das europäische Urheberrecht. Und zwar so soll es reformiert werden, dass die großen Internetplattformen, YouTube oder Google oder Twitter, für die Inhalte zahlen, die sie zur Verfügung stellen. Und gestern haben sich die Unterhändler von Europaparlament und Ministerrat in Straßburg auf einen Kompromiss geeinigt. Bevor wir gleich darüber sprechen, Herr Wickert, kurz die Einzelheiten von Andreas Meyer-Feist.
Rechteinhaber, Rundfunkanstalten und Künstler sollen dafür entschädigt werden, wenn Songs oder Videos von Online-Portalen wie YouTube verbreitet werden. Der einzelne Nutzer kann aber weiterhin seine Privatkopien machen und verlinken, nur die kommerzielle Nutzung soll vergütet werden. Das gleiche gilt für Presseartikel bei Google News. In Zukunft dürfen nicht mehr ganze Artikel aufscheinen, wenn keine Extraverträge mit den Urhebern geschlossen werden.
Was halten Sie von diesem Kompromiss, Herr Wickert?
Ist das Mindeste, was man machen konnte. Also ich habe mich sehr mit dem Thema beschäftigt. Und zwar schon vor Jahren, als Frau Nordhäuser-Schnarrenberger Justizministerin war, hat sie mich gebeten, mal bei einer Veranstaltung zum Thema Urheberrecht einen Vortrag zu halten. Und sie hat gesagt, sie sind völlig frei. Und dieser Vortrag hieß, mein Recht ist das Urheberrecht und das gehört mir und das möchte ich beschützt wissen.
Und ich das habe möchten das, Sie wahren.
Ja, das möchte ich wahren und ich möchte nicht, bitteschön, dass das jeder benutzen kann. Und die Bundesregierung, das Justizministerium hat hier meines Erachtens viel zu lange gezögert. Die Franzosen, für die Kultur ein sehr viel wichtiger Begriff ist als für unsere Regierung, die haben von gleich aus gesagt, natürlich muss der Urheber geschützt werden, sein Eigentum muss geschützt werden. Und dann haben die deutsche Regierung immer gesagt, ja, aber das geht dann zu Lasten vielleicht der großen Digitalfirmen. Sagt, ja, bitteschön. Mein Eigentum gehört mir und das möchte ich geschützt werden.
Ja, aber in der Tat, das ist ja auch jetzt die Kritik, dass es sogar teilweise gesagt wird, das ist das Ende des Internets.
Ja, das ist eben das Verrückte. Das sagen die Internetfirmen. Die haben ja riesen Propaganda gemacht, auch im Netz bei den jungen Leuten. Mhm. Ja, gerade den jungen Leuten gesagt, ihr könnt nie mehr die Musik hören, die ihr hören wollt. Alles Quatsch. Aber die haben eine unglaubliche Macht, ja da schon, indem sie das sozusagen den jungen Leuten sagen, seid dagegen.
Aber es sind zum Beispiel auch die Piraten, die sagen, wenn zum Beispiel dieser Upload-Filter kommt, also dieser Filter, der testen soll, ob die Inhalte, die wir dann sehen, bezahlt sind oder nicht, dann würde das sozusagen dem Internet nicht gut tun.
Ja, es würde dem Internet überhaupt nichts ausmachen, weil das Internet bleibt das Internet. Demjenigen, der etwas kostenlos haben will, dem tut es nicht gut. Und wenn Google jetzt bezahlen will, die machen, weiß ich was, 10, 20, 30, 40 Milliarden Gewinn, wenn die jetzt vielleicht mal eine Milliarde davon abgeben müssen an die Autoren, dann ist es meines Erachtens richtig. Wenn ich ein Buch schreibe und dieses Buch erscheint plötzlich kostenlos im Internet, ja, da wird sich derjenige, der die Bücher liest, der sich freuen darüber. Aber ich freue mich nicht darüber. Das ist mein Eigentum.
Sie sind ja Autor, insofern sind Sie auch in diesem Thema wirklich identifiziert mit der Thematik. Dieser Kompromiss muss ja jetzt vom Parlament und vom Rat noch angenommen werden in Europa. Denken Sie, dass das passiert? Das ist ja schon eine Debatte, die in Europa schon jetzt einige Zeit lang geführt wird.
Also es sieht so aus, dass es natürlich im Europaparlament gerade die Konservativen gibt, die sagen Freiheit, Freiheit, Freiheit. Für die Wirtschaft, das ist es ja. Nicht Freiheit für den Autor, sondern Freiheit für die Wirtschaft. Die werden aber wohl das nicht blockieren können. Also das wird durchkommen.
Aus Frankreich kam heute eine sehr positive Meldung. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken von 9,1 auf 8,8% im letzten Quartal 2018. Und das ist der tiefste Stand seit fast 10 Jahren. Das könnte Präsident Emmanuel Macron helfen, Herr Wickert, hatte ich den Eindruck. Wenn er jetzt auf Reisen ja ist durchs Land, um mit den Menschen, vor allem mit den Bürgermeistern, ins Gespräch zu kommen, als Reaktion auf die Gelbwestenbewegung, was meinen Sie? Hilft ihm so eine Meldung?
So eine Meldung hilft auf jeden Fall. Denn der Blick auf die Arbeitslosenzahl hat in den letzten, wenn Sie wollen, 7 Jahren die Politik immer wieder mitbestimmt. Also als Hollande Präsident war, dann hat er immer gesagt, wenn ich gehe, dann sind es mindestens 2-3% gesunken und es war gar nicht gesunken. Und für Macron ist das sicherlich ein Gewinn, dass jetzt Stück für Stück, als er angefangen hat, war die Arbeitslosigkeit bei knapp 10%, jetzt ist sie unter 9%. Das heißt, die Franzosen merken, es bewegt sich was.
Sie haben natürlich auch durch die Gelbwestenbewegung jetzt so Bewegung vorangetrieben und gesagt, es muss sich auch was bewegen. Also im Grunde haben Sie ja nicht daran geglaubt, dass zum Beispiel die Arbeitslosigkeit sinkt. Sie fühlten sich in vielen Departements abgehängt. Jetzt ist Macron in dem Departement Indre in Zentralfrankreich, wo wirklich so gar nichts los ist, ein sehr ländliches Departement. Und er trifft da die Bürgermeister. Ist diese Aktion in sich für Sie eine gute Aktion, diese Reise durchs Land?
Oh, das ist nicht nur eine gute Aktion, das ist der Versuch, sich zu retten vor einer Revolution. Das sage ich ganz bewusst. Die Revolution. Macron hat, als er im Wahlkampf war, sein Buch, das er herausgegeben hat, La Revolution genannt, die Revolution. Und er hat dann sehr viel gemacht, sehr viel positive Reformen gemacht. Er hat das Arbeitsrecht verändert, ohne dass es zu riesengroßen Streiks gekommen ist. Und diese Veränderungen, die sind sicherlich mit daran schuld, dass es jetzt langsam ein bisschen besser wird.
Aber er hat ja einiges zurückgenommen.
Von den Arbeitsgesetzen hat er nichts zurückgenommen. Er hat zurückgenommen einige Kürzungen aus den Sozialgeldern. Und hat als Reaktion auf die Gelbwesten, hat er dann ja noch mal sozusagen den Mindestlohn erhöht und solche Geschichten gemacht. Und das, was man jetzt bei den Gelbwesten erlebt, ist eine Reaktion, die aus dem Volk kommt, die nichts mit Gewerkschaften zu tun hat, die nichts mit Parteien zu tun hat, sondern die wirklich eine Reaktion ist von Einzelpersonen, die sich plötzlich revoltieren. Mhm. Und die eigentlich nur ein Ziel haben, der harte Kern, der hat nur ein Ziel, Macron zu stürzen. Die wollen nichts positiv aufbauen, die wollen zerstören.
Das ist in der Tat so, so kommt das rüber, was einen ja wundert, denn was soll denn nach Macron kommen, wenn man schreit, Macron démission, also er soll gehen, was soll denn dann kommen, was wünschen sich die Menschen?
Das ist denen völlig gleichgültig, diejenigen, die da kommen, die gehören ja auch zu denjenigen, die jeden Samstag wiederkommen und auch sehr gewalttätig sind, also gerade auch nicht nur in Paris, sondern auch in Bordeaux und in Toulouse. Und wenn man die kritisiert, dann kann man die Gewalt zu spüren bekommen. Also es gibt in der Nähe von Toulouse einen bekannten Koch, der ein großes Restaurant hat. Der hat die Gelbwesten kritisiert und schwuppdiwupp brannte sein Restaurant vor mehreren Wochen ab. Und jetzt vorgestern nachts wieder abgebrannt. Also das ist schon eine ziemlich schwierige Situation. Und da ist es wichtig, dass Macron versucht, den Zorn der Bürger zu kanalisieren. Und das ist ja wieder auch was ganz Französisches, dass es nur eine Person gibt, die diesen Zorn begegnen kann, das ist der Präsident.
Der Präsident selbst, ja. Sie sprechen von Gewalt. Ein anderer Faktor wird jetzt immer deutlicher, das ist der Antisemitismus. Es gibt diese Meldung, dass Antisemitismus in Frankreich mehr und mehr zum Problem wird. Der französische Innenminister hat die Taten sozusagen gezählt. Im vergangenen Jahr 541 antisemitische Übergriffe. Das war ein Anstieg von 74%. Und der Regierungssprecher Benjamin Griveaux sagt auch, am Rande eben der Gelbwesten-Kundgebungen tauchten oft absolut inakzeptable antisemitische Schmierereien auf.
Also erstens, der Antisemitismus in Frankreich ist seit Jahren schon immer wieder gewachsen. Es gab immer wieder französische Juden, die Frankreich verlassen haben deswegen und nach Israel gezogen sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es hat ganz fürchterliche Vorgänge gegeben. Ein junger Mann, weil er Jude war, ist zu Tode gefoltert worden von einer Bande. Und
ja, und eine Frau, 85 Jahre alt.
Ja, eine Frau ist
genau,
auch umgebracht.
Mireille Knoll, umgebracht worden im letzten Jahr.
So, und jetzt muss man sich angucken, wer sind eigentlich die gewaltbereiten Leute unter den Gelbwesten? Das sind eben sehr viele Rechtsradikale.
Das heißt, Frankreich rückt nach rechts, würden Sie sagen?
Nein, die sind sowieso schon immer da gewesen. Und man darf eins nicht vergessen, wir in Deutschland haben auch solche Leute. Wir nehmen die nicht wahr. Aber wir haben auch solche Leute. Und ich habe gerade gestern in Le Monde einen ganz zweiseitigen Artikel über diese Geschichte gelesen. Und dann stellt man fest, dass es in den sozialen Medien unglaubliche Hassäußerungen über die Juden gibt, aber interessanterweise nicht bei Facebook, sondern bei russischen sozialen Medien. Mhm. Weil Facebook löscht, aber die russischen Medien, die löschen nicht. Und das Interessante ist, dass diese russischen sozialen Netzwerke auch von den deutschen Rechtsradikalen in einer Art und Weise genutzt werden, dass einem schlecht werden kann.
Meinen Sie denn, ganz andere Frage noch, dass es auch damit zusammenhängen könnte, dass eben sehr viele Muslime in Frankreich leben, schätzungsweise 4 bis 5 Millionen. Manchmal wird ja gesagt, dass unter den Muslimen auch viel Antisemitismus herrscht.
Gar keine Frage, ja. Das kommt natürlich auch dahin, dass gerade junge Muslime, die arbeitslos sind, die sozial sich benachteiligt fühlen, dass die dann in ihrer Clique Antisemitismus pflegen. Das ist gar keine Frage, ja.
Sie haben ja ein Buch geschrieben, Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen. 2017 ist das rausgekommen. Kann man wirklich alle Aspekte dieses Landes lieben?
Es gibt im Augenblick so ein paar Aspekte, die mich ein bisschen beunruhigen und die ich zum Beispiel gar nicht liebe. Wir haben über Antisemitismus gesprochen und wirklich Gewalt gegen Juden in Frankreich. Und wenn ich auch die Gewalt sehe, die von den Gelbwesten ausgeht, dann sind das auch Dinge, wo ich mir manchmal frage, kennst du die Franzosen eigentlich wirklich?
Sind die denn so gewalttätig, fragt man sich dann. Und dann, tja, scheint im Moment so zu sein, dass da eine große Aggression herrscht. Jetzt haben wir diese Berichte gelesen über die Ligue du LOL, also eine Gruppe von Männern, die in den Jahren 2009 bis 2012 vor allem Frauen gemobbt haben über Twitter. Einzelheiten dazu von Jürgen König.
Seit dem Wochenende bekunden via Twitter immer mehr Frauen zwischen 2009 und 2012 von den Mitgliedern einer Facebook-Gruppe in den sozialen Netzwerken sexuell belästigt, beschimpft, beleidigt, gemobbt worden zu sein. La Ligue du LOL nennt sich die Gruppe, etwa die Liga des Ablachens, des Ablästerns. Gegründet wurde sie 2009 von Vincent Glade, einem Mitarbeiter der angesehenen linksliberalen Tageszeitung Libération. Die frühere Bloggerin Capucine Pillot schrieb, jahrelang sei sie das Ziel gehässiger Videomontagen gewesen. Auch ist in Tweets zu lesen, die Gruppe habe sich zu sexistischen Attacken regelrecht verabredet, E-Mails mit pornografischen Fotos seien verschickt worden, ganze Nächte hindurch habe es anonyme Anrufe gegeben.
Und da sagen jetzt manche, Herr Wickert, das kann eigentlich so nur in Frankreich passieren, eigentlich vielleicht sogar nur in Paris, weil da der Zirkel der Macht so hermetisch abgeschlossen sei, so eben meist männlich dominiert, bestimmte Menschen, die bestimmte Ausbildungen gemacht haben, die sich zusammenschließen und dann so eine Gruppe formen können. Halten Sie das was für ein sehr pariserisches Phänomen?
Ich halte das für ein sehr pariserisches Phänomen und will das gleich vergleichen mit dem Fall Strauss-Kahn. Mhm. Daniel Strauss-Kahn, DSK, wie er genannt wurde, der ja fast Kandidat der Sozialisten geworden wäre für das Amt des Präsidenten. Und alle sagen, er wäre gewählt worden, wenn nicht diese Geschichte mit seinem Sexual, auch Missbrauch von Frauen
passiert wäre.
Und als das war, dann gab es ja immer mehr Frauen, die auch gesagt haben, bei uns ist auch sowas mal passiert, sowas Ähnliches. Und interessant ist ja auch, dass dieser Fall, den Sie hier gerade eingespielt haben, dass der dann aufhört, als der Fall Strauss-Kahn gerade ganz virulent wird. Also plötzlich kam eine Diskussion hoch, die später dann ja nochmal in Amerika hochgekommen ist aufgrund des Falles Weinberg. Und da hört das auf. Aber Frankreich ist noch ein unglaubliches Macho-Land, ist gar keine Frage. In der Politik gibt es immer nur wieder so Anzeichen, dass ein Präsident sagt, ich mache halb Frau, halb Mann in meiner Regierung. Aber wenn sie ins Parlament kommen, dann sitzen eben da doch sehr wenige Frauen.
Aber es gibt ein Paritätsgesetz. Insofern sind es mehr Frauen, haben wir gerade gestern wieder gelernt, als bei uns zurzeit im Bundestag.
Es liegt aber auch daran, dass dieses Paritätsgesetz zum ersten Mal angewandt wurde von der Bewegung von Macron, der wirklich dafür gesorgt hat, dass halb besetzt worden ist. Andere Parteien haben das nicht getan, denn man kann das auch anders machen. Man zahlt nämlich einfach eine Strafe dafür, dass man nur Männer aufsetzt. Da zahlt man die Strafe und die Männer lachen sich kaputt.
Da lachen die Männer aber, würde ich mal sagen, nicht zum rechten Moment. Ich habe aber auch über die Frauen mich gewundert im Zuge der MeToo-Debatte in Frankreich. Die ist ja ganz anders geführt worden teilweise als bei uns. Da gab es diese Aussage von Catherine Deneuve, die erklärt hat, dass man den Franzosen die Freiheit zu belästigen nicht nehmen dürfe.
Ja, sie hat das aber nicht so gemeint, dass sie die Belästigung so sieht, wie sie eben im Falle von Weinberg gewesen ist oder bei dieser Gruppe von LOL, sondern sie will eigentlich sagen, Kinders, Flirt muss doch noch möglich sein. Und das verstehen wir Deutsche vielleicht deswegen nicht, weil wir Deutsche nicht so flirten können. Wenn Sie sind ja selber in Paris häufig gewesen. Der Flirt ist etwas, der nur zeigen soll, ich finde dich nett, Punkt. Mhm. Und viele Frauen, die dann in Deutschland waren, die sagen, oh Gott, in Deutschland ist es ganz gefährlich. Da geht es nämlich nur in eine Richtung. Kriege ich die rum oder nicht?
Also ich finde auch, dass der Flirt durchaus sein sollte. Aber über Catherine Deneuve habe ich mich trotzdem gewundert, weil ich hatte so den Eindruck, sie will der MeToo-Debatte den Wind aus den Segeln.
Nein, das wollte sie gar nicht. Sie hat sich dazu ja dann auch erklärt, weil sie natürlich dann angegriffen wurde. Nein, es war ja auch nicht nur sie, sondern das waren ja sehr, sehr viele Frauen, die unterschrieben haben, Autorinnen und so weiter und so fort.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesem Thema dieser Gruppe der Männer, die also 2009 bis 2012 diese Tweets abgesetzt haben, die wirklich
aggressiv gegen Frauen waren.
Absolut aggressiv waren, genau. Muss man denn das journalistische System in Frankreich dann einfach mal reformieren?
Das ist
eine zu große Frage.
Man kann das System nicht verändern, sondern das, weil hier geht es, wenn Sie sich mal angucken, dass ein Journalist einer linksliberalen Zeitung das gemacht hat, von Libération, der dann natürlich, als es rauskam, jetzt rausgeflogen ist. Aber Sie haben eigentlich in Frankreich zwar immer wieder ein paar sehr prominente Journalistinnen, aber es ist weitgehend noch ein von Männern beherrschtes Gewerbe, das ist gar keine Frage.
Und das sollte reformiert werden, oder?
Solches Reform, das kann man nicht reformieren, sondern man kann es ändern.
Ja.
Also man kann sagen, okay, wir müssen jetzt mehr Frauen, wir müssen mehr
Leute einstellen
oder in diese Posten bringen und nicht nur immer unten lassen. Sie haben, gar keine Frage, eine Intendantin schon gehabt und haben wieder eine. Also das heißt, da sind auch Frauen an der Spitze. Aber das muss man dann auch bis in die Redaktionen hindurchziehen.
Der Tag heute mit Ulrich Wickert. Und es gab eine heftige Diskussion um die Stickoxid-Grenzwerte. Die haben wir geführt im Januar. Warum? Weil es eine Stellungnahme gab von 107 Lungenärzten, die gesagt haben, der Grenzwert 40 Mikrogramm Stickoxid in der Luft, der ist womöglich nicht so haltbar. Es ist gar nicht bewiesen, dass 40 Mikrogramm tatsächlich gesundheitsgefährdend sind. Und überhaupt sind die Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub zu streng angesetzt und Fahrverbote sind deshalb gar nicht nötig. Hauptautor dieser Studie oder dieses Textes, den 107 Lungenärzte unterschrieben haben, war Dieter Köhler, pensionierter Lungenfacharzt, der dann in den Medien ja immer wieder gefragt wurde und der dann all seins auch immer wieder dazu gesagt hat. Hier hören wir ihn nochmal.
Diese Grenzwertdosen für Stickoxide und auch für Feinstaub sind jenseits jeder Gefährlichkeit. Aber wenn so eine Kerngruppe sich mal gebildet hat und die ist klein, die ist international klein, aber natürlich sehr mächtig jetzt, weil man immer sozusagen die gleichen Ergebnisse rausbringt. Und wenn sich so eine Gruppe mal gebildet hat, dann gibt es meist nur noch eine Botschaft: Stickstoffdioxid und vor allen Dingen Feinstaub muss schädlich sein. Wenn die Studien das nicht ergeben, muss man irgendwie so lange rechnen und drehen, bis man zumindest wieder in die Nähe kommt. Das ist leider der Fall.
Ja, und heute titelt jetzt die Taz, deswegen raschel ich hier mit der Zeitung: 107 Lungenärzte können nicht rechnen. Entwarnung mit falschen Zahlen. Vergleich unter anderem von Abgasen und Rauchen war falsch. Der Professor räumt Fehler ein. Was halten wir davon, Herr Wickert?
Also, ich habe kurz nachdem das veröffentlicht worden war im Januar, ein Interview gelesen mit einem Professor von der Charité. Mhm. Und der klang sehr vernünftig. Und der hat nicht über ein System gesprochen, sondern der hat über Inhalte gesprochen. Hier wird ja unter ein System angegriffen, nicht? Da haben Leute immer
das
gesagt,
Grenzwertsystem, meinen Sie?
Hier wurde, wenn ich mir diesen O-Ton eben gehört habe, dann sagt er nicht, dieser Wert ist falsch, jener Wert ist falsch. Er sagt, es gibt Leute, die behaupten, das sei falsch.
Sei so. Mhm.
So. Dieser Professor hat aber einfach ganz klar gesagt, was diese 107 Lungenärzte da gesagt haben, ist totaler Quatsch. Denn, und dann hat er das aufgeführt, aber wo diese Schäden einsetzen. Mhm. Und da habe ich gesagt, na gut, da hat jetzt wahrscheinlich die Autoindustrie 107 Ärzte gefunden, die ihnen helfen.
Ja, so ein Gefühl könnte man kriegen, denn natürlich ist die Autoindustrie wahrscheinlich ganz froh gewesen, weil man dann eben die Fahrverbote womöglich kippen kann. Noch ein anderer ist vielleicht ein bisschen froh gewesen, das war Andreas Scheuer, der Bundesverkehrsminister.
Der Versuch ist doch, dass wir endlich eine Versachlichung der Debatte bekommen. Und deswegen freue ich mich, dass so viele Experten sich zusammengeschlossen haben, um nochmal Fakten in die Debatte zu bringen und damit eine Versachlichung.
Er sagt also Versachlichung und Fakten. Jetzt ist die Frage, wo waren denn hier die Fakten?
Keine Fakten gesehen. Und da muss ich sagen, also Herr Scheuer wirkt wie der Lobbyist der Autoindustrie.
So wirkt er womöglich. Wir haben hier in Deutschlandfunk Kultur die Debatte kritisch begleitet. Wir haben immer gefragt tatsächlich, was ist von dieser vehementen Aussage von diesem Dr. Köhler zu halten? Was ist eben davon zu halten, dass das so gut ins Konzept passt, all derer, die gegen Fahrverbote sind? Aber natürlich müssen wir uns die Frage stellen als Medien. Wie gehen wir mit so einer Diskussion um?
Naja, da muss man doch ganz einfach fragen, was sind die Fakten und was sind die Interessen? Also es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, da gibt es ein paar Leute, die behaupten, es Feinstaub schädigt und es gibt welche, die behaupten, es tut es nicht, sondern da muss man sich einfach diese Studien angucken. Und dann muss ich, und das ist natürlich das Problem des Journalisten, der nun nicht in diese Studien hineinarbeiten kann, weil er selber kein Lungenfacharzt ist, aber dann muss man sehen, wem vertraue ich oder wem vertraue ich nicht. Und wenn ich da einfach einen Professor von der Charité höre, der mir das so erklärt in Fakten, dass ich ihm vertraue, dann glaube ich dem und nicht den 107 Lungenärzten.
Heute wird die Kinderrechtsorganisation Save the Children 100 Jahre alt und es gibt uns einen schönen Anlass, Herr Wickert, über Ihre Arbeit für Kinder zu sprechen. Sie haben die Ulrich-Wickert-Stiftung gegründet unter dem Dach der Stiftung Hilfe mit Plan, also von Plan eben. Sie möchten das gesellschaftliche Bewusstsein für die Rechte von Mädchen und Jungen schärfen. Kinderrechte werden viel zu wenig in den Blick genommen. Stimmt das wirklich?
Ja, man glaubt, wenn man in Deutschland lebt, ach Gott, hier haben die Kinder es doch eigentlich ganz gut.
Ja.
Es gibt
so denkt
ein paar
man,
Kinder
ja.
haben es nicht gut, aber im Schnitt haben die Kinder es hier natürlich sehr viel besser als in anderen Dingen. Und ich habe, weil ich mich jetzt, bin seit 25 Jahren, sitze ich im Kuratorium von Plan International und seit, ich weiß nicht was, 8 oder 9 Jahren gibt es die Stiftung, die Ulrich-Wickert-Stiftung. Und ich habe dadurch erst gelernt, wie sehr man sich für die Kinderrechte in dieser Welt einsetzen muss. Und ich ärgere mich inzwischen darüber, dass wenn Frau Merkel oder irgendein Politiker nach China fährt, dann schreit die deutsche Presse, und habt ihr denen auch gesagt, dass das mit den Menschenrechten nicht richtig ist, der so und so und der so und so, die sitzen noch im Gefängnis. Wenn Frau Merkel oder irgendein Politiker nach Indien fährt oder irgendwo nach Afrika, dann wird nicht gefragt, habt ihr denen auch das mit den Menschenrechten gesagt? Obwohl die Menschenrechte dort sehr viel mehr gebrochen werden. Wir haben im letzten Jahr, wir verleihen einmal im Jahr einen Journalistenpreis in verschiedenen Kategorien und haben ihn einer indischen Journalistin verliehen. Und die hat folgende Geschichte beschrieben. Ein Vater nimmt sein 7-jähriges Mädchen in der Hand, fährt mit der ein paar Stunden mit dem Bus und gibt das Mädchen an einer Teeplantage ab. Sagt Tschüss und ist weg.
Und da arbeitet sie.
Und er bekommt dafür ein paar Dollar und da ist sie jetzt Sklavin. Und es wird alles getan, damit die bloß keinen Bezug mehr zu den Eltern hat und so weiter und so fort. Und das geht nicht nur solch einem Mädchen so, das geht 100.000 Mädchen so in Indien. In Nepal werden Mädchen gekidnappt und nach Indien in die Bordelle gebracht. Es gibt Sklavenkinder in Mauretanien. Ja, das sind die Probleme, wo ich sagen würde, da geht es wirklich um die Menschenrechte. Und ja, es ist schade, wenn ein Dichter, ein Journalist oder sowas in China oder wo im Gefängnis sitzt. Aber da, hier, da ist es en masse.
Man sollte wahrscheinlich den Fokus auf beides lenken, auf die einen so wie auch auf die anderen. Jetzt wollen Sie mit Ihrer Stiftung langfristig wirkende Hilfe zur Selbsthilfe fördern. Wie kann das genau aussehen?
Ja, wir finanzieren zum Beispiel oder unterstützen Kinderorganisationen in verschiedenen Ländern der Dritten Welt, die sich dem Thema Kinderrechte annehmen. Also zum Beispiel haben wir im letzten Jahr einen Preis vergeben an ein Projekt in Südamerika. Da machen Kinder in dem Dorf, in dem sie wohnen, ein Radioprogramm, das einmal in der Woche 2 Stunden Samstagnachmittags ausgestrahlt wird und wo die Kinder das Thema Kinderrechte besprechen. Und dann hört natürlich das ganze Dorf am Wochenende diese Sendung. Und dadurch entsteht ein Bewusstsein. Wir haben ein paar Jahre davor mal einer kleinen Organisation erlaubt, einen Film zu machen in den Philippinen. Da haben Mädchen in dem Dorf, in dem sie sind, einen Film darüber gemacht, welche Schwierigkeiten sie haben, in die Schule zu gehen. Weil die Väter sagen, da gibt es keine Toilette. Ihr geht dann wie die Jungs aufs Feld, das dürft ihr nicht, also dürft ihr nicht auf die Schule gehen. Und die haben über diese Thematik, haben sie einen Film gemacht und als der Film fertig war, wurde der abends im ganzen Dorf vorgeführt und diskutiert. Und das hat dazu geführt, dass das Dorf gesagt hat, wir müssen uns anders verhalten.
Also Bewusstseinsarbeit tatsächlich, so im besten Sinne. Heute hat die Sondergesandte des UN-Generalsekretärs Marta Santos Peix auch wieder gefordert, Gewalt gegen Kinder zu beenden. Und das sei eines der wichtigsten Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2030. Da sehen Sie sich also absolut einig mit den Vereinten Nationen. Und sie sagt, sie verfolgt gerade auch die Vorbereitung des Bischofstreffens im Vatikan gegen den sexuellen Missbrauch.
Ach, das ist etwas ganz Furchtbares. Wissen Sie, das ist sowas von Verlogenes, was da passiert. Denn die Pfarrer, die Priester, ja, Nonnen haben sie missbraucht, Nonnen haben sie geschwängert und so weiter. Ach, das wird aber dabei nicht besprochen. Also das ist wirklich etwas Unglaubliches.
Ich muss Sie noch eins fragen, bevor ich Sie hier aus dieser Stunde entlassen kann. Sie sind ein anerkannter Denker, Herr Wickert. Im Ranking der Liste der 500 des Magazins Cicero, da sind Philosophen, Schriftsteller, auch Informatiker aufgeführt und Sie rangieren auf Platz 105. Wir wissen es auch von Ihrer Webseite, das haben Sie selber da draufgestellt, also sage ich mal gar nicht uneitel. Freut Sie das oder was denken Sie, wenn Sie das so wissen, dass Cicero Sie an dieser Stelle sieht?
Ich amüsiere mich, weil ich dann erstmal gucke, wie kommen diese Denker zusammen und die haben damit zu tun, wer ist wie häufig in welchen Zeitungen oder Zeitschriften oder im Fernsehen genannt. Also ich halte mich nicht für Nummer 105.
Wo sehen Sie sich denn?
Bei irgendwelchen Tausend. Es gibt natürlich viel klügere Menschen und so weiter und so fort, sondern das hat damit zu tun, wie häufig man im Fernsehen oder beim Deutschlandfunk zu hören ist.
Ja, schön, dass ihr heute da sind, Herr Wickert. Wie ist das so, ein Leben so in der Öffentlichkeit und doch auch immer wieder mit so vielen Fragen konfrontiert zu sein und immer wieder als Experte eingeladen zu werden?
Ich finde es wunderbar, weil es mich zwingt, wach zu bleiben im Kopf. Und ich kann nicht Golf spielen, also muss ich Bücher schreiben, also muss ich Zeitungen lesen, also muss ich Bücher lesen.
Wie viele Zeitungen lesen Sie jeden Tag?
Ich habe abonniert die Bild-Zeitung, die FAZ, die Süddeutsche Zeitung, das Hamburger Abendblatt, Le Monde und die New York Times.
Respekt. Und das schaffen Sie alles? Wann stehen Sie morgens auf?
Naja, um 6 stehe ich auf, aber um 8 habe ich die Kinder in die Schule gebracht und dann habe ich bis um 10, 11 Zeit.
Ja, man hört es natürlich, dass Sie das alles gelesen haben. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Danke für die Einladung.
Den Tag mit uns sortiert haben. Mein Name ist Anke Schäfer.